Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute mal wieder eine Spezialfolge. Simon, geht's dir gut? Hast du gut geschlafen?
Ich bin gerade ein bisschen verwundert darüber, dass ich nicht das Intro machen musste, weil du endlich wieder da bist, Noah.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Du hast es nach wie vielen Folgen, ich weiß es gar nicht, wieder geschafft. Oder beziehungsweise wir haben es wieder geschafft, einen Termin gemeinsam zu finden. Ich glaube, da freuen sich alle Fans von dir, dass du auch endlich wieder dabei bist. Aber ansonsten, um auf deine Frage einzugehen, mir geht es natürlich super. Ich habe mich auch extrem auf diese Folge gefreut, mal wieder mit dir ein bisschen was aufzunehmen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Habe mir natürlich auch eben extra dafür nochmal schön ein gesundes Nutella-Toast reingezogen, damit die Energie auch am Start ist. Die gesunde Energie vor allem.
Ja, das muss sein. Die Energie muss immer da sein, das stimmt. Zu meiner Abwesenheit kann ich natürlich nichts sagen, also das ist eine Sache, da schweige ich lieber. Aber ich bin natürlich jetzt wieder da, ne?
Das ist
Und ich
wichtiger.
habe auf jeden Fall noch viel vor. Ja, ich habe auch schon einige Kontakte aus dem Netzwerk sozusagen angezapft. Wir werden noch ein paar schöne Spezialfolgen machen. Aber heute gibt es eine spezielle Spezialfolge. Und zwar will ich wissen, Simon, wie es bei dir im Referendariat läuft. Wir haben nämlich ein paar Fragen bekommen über Instagram und wir haben, naja, immer mal wieder so die Frage drin, wie ist es eigentlich bei dir im Referendariat? Wie sehen die Stationen aus? Wie ist der Fortschritt? Simon, bist du überhaupt noch dabei oder was machst du da überhaupt? Und ja, deswegen habe ich mir jetzt mal hier das Mikrofon wieder geschnappt und ich frage dich jetzt einfach so ein bisschen was zum Referendariat. Ich denke mal, viele, die jetzt das erste Examen gerade machen oder ja, schon fertig haben, aber noch nicht im Ref sind, sollten ja das interessant finden.
Ja, dazu muss man sagen, dass ich dir bei der Vorbereitung auf diese Folge natürlich kompletten Freiraum gelassen habe. Also ich habe mich da gar nicht eingemischt und ich weiß auch überhaupt nicht, um was es heute so inhaltlich gehen wird, thematisch, was du mich so fragen wirst. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut zu wissen für alle, die zuhören, dass ich wirklich hier, wirklich, also wir sagen das nicht nur so, sondern wirklich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Aber Noah, ich würde mal sagen, bevor du beginnst, ganz kurz ins Talent Rocket Sponsor Intro und danach kann es losgehen.
Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum.
So, Simon, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie war die Zivilstation? Ist eine sehr offene Frage.
Die Zivilstation ist ja die erste Station im Referendariat. Ich weiß nicht, inwiefern wir zum generellen Aufbau auch was sagen müssen. Das weiß ja nicht unbedingt immer jeder, also Zivilstation. Sage ich das dazu, ist die
Naja,
erste. Ja,
sag
ja.
ruhig alles, was du willst.
Okay. Also Zivilstation ist die erste Station im Referendariat. Ich mache in Hessen mein Referendariat, das muss man dazu sagen. Das heißt, alle, die zuhören und vielleicht in Bayern oder in, keine Ahnung, Baden-Württemberg oder so ihr Referendariat machen wollen, da gibt es vielleicht die ein oder andere Abweichung zu dem, was ich jetzt sagen werde. Aber ja, auf jeden Fall Zivilstation, erste Station. Das ist natürlich in gewisser Weise auch das Aufregendste am Anfang, weil man einfach mit dem Referendariat beginnt, weil damit ein neuer Abschnitt im Leben sozusagen beginnt und so ein bisschen diese Zeit zwischen dem ersten Examen und dem Referendariat zu einem Ende kommt. So war das ja bei mir, dass ich nach dem ersten Examen erstmal ein bisschen, also ein paar Monate gearbeitet habe. Und ja, da kommt man so ein bisschen dann direkt mal in so einen Berufsalltag für ein paar Monate und dann ist natürlich das Referendariat, was dann vor der Tür steht, erstmal was Hochspannendes und auch was Besonderes, wo man dann reinkommt. Da gibt es dann erstmal 2 Wochen Einführungsphase, beziehungsweise ja, einfach 2 Einführungswochen, wo man gerade am ersten Tag natürlich vom Präsidenten oder der Präsidentin des jeweiligen Gerichts, bei mir war das jetzt das Landgericht, ja, so einen kleinen, ich will es jetzt nicht Vortrag nennen, so also ein kleiner Einführungsreferendariat bekommen. Man wird willkommen geheißen, man kriegt so ein bisschen mit, um was geht es hier eigentlich. Man wird als Beamter in Hessen ernannt, also wir werden hier verbeamtet. Das ist in anderen Bundesländern nicht unbedingt der Fall. Da können wir vielleicht später auch noch mal kurz drauf eingehen, was auch das Thema Besoldung etc. angeht. Und nach dieser Verbeamtung kam dann schon unser AG-Leiter. Das heißt, im Referendariat wird es auch wieder eine AG geben, so wie man es eigentlich auch so ein bisschen noch aus dem Studium kennt. Diese AG wird typischerweise gerade jetzt hier in Hessen, von einem Richter oder einer Richterin geleitet und findet wöchentlich einmal statt. Also einmal die Woche. Bei uns war das in der Zivilstation, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, montags? Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß, auf jeden Fall einmal die Woche gibt es dann diese AG. Die geht typischerweise so 4 Stunden. Bei uns ging die von 9 bis 13 Uhr. Und die findet aber in dieser Einführungsphase in den ersten 2 Wochen jeden Tag statt. Das heißt, da bekommt man erstmal eine generelle Einführung in das Thema Zivilprozessrecht. Wie sind eigentlich die Gerichtsbarkeiten in Deutschland aufgebaut? Wie funktioniert der gesamte Zivilprozess allgemein? Was muss man beachten? Was wird auch dann die nächsten Wochen in der AG auf uns zukommen? Was wird inhaltlich auf uns zukommen? Was müssen wir im Examen erwarten? Und im besten Fall geht man dann aus diesen 2 Wochen raus und hat eigentlich schon mal so einen gewissen Eindruck davon, was einen erwartet, und hat auch schon ein gewisses Grundwissen. Ich sage natürlich im besten Fall, weil auch jeder AG-Leiter so seine Macken hat und seine Vor- und auch seine Nachteile. Jeder AG-Leiter ist anders. Da das typischerweise Richter sind, ist das nicht deren Hauptberuf. Die sind jetzt keine Wissenschaftler, das sind einfach Praktiker, die wissen, auf was es in der Praxis ankommt. Die sind jetzt aber auch nicht mehr unbedingt so nah an der Ausbildung, sodass das, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile hat, dass das Richter machen. Das ist, glaube ich, so das, was ich so allgemein zur Zivilstation erstmal sagen kann, so zum Anfang vor allem.
Okay, und also ihr habt da die AG, und was habt ihr noch? Was macht man da noch so?
Genau, also neben der AG gibt es dann noch die Einzelausbildung. Die Einzelausbildung findet dann je nachdem, also in der Zivilstation, entweder am Landgericht oder im Amtsgericht statt. Ich habe die Einzelausbildung am Landgericht gemacht. Das bedeutet etwas dickere Akten natürlich als beim Amtsgericht, und beim Amtsgericht hat man natürlich auch etwas examensnähere Themen, wie beispielsweise das Mietrecht. Ich hatte da jetzt besonders Versicherungsrecht. Das hat nur begrenzt natürlich was mit dem Examen zu tun, aber da gibt es natürlich auch immer die allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts, die auch dort anwendbar sind, und genau, den allgemeinen Aufbau eines Urteils lernt man da natürlich auch. Die Einzelausbildung ist grundsätzlich so aufgebaut, das richtet sich so ein bisschen an, natürlich nach dem Richter oder der Richterin, bei der man dann ist. Ich war bei einer Richterin, dass man sich typischerweise einmal die Woche trifft, vielleicht auch zweimal die Woche beim Gericht, und dann schaut man sich erstmal die Akten an, die entweder diese Woche oder nächste Woche anstehen, und geht dann typischerweise auch mit in die Verhandlungen. Also so war das bei mir. Ich habe mich da immer, dienstags glaube ich bin ich dann immer eine Viertelstunde vor der ersten Verhandlung morgens, die meistens um 9 Uhr angefangen haben, bin ich dann zur Richterin in ihren Raum. Wir haben kurz vorbesprochen, um was es gleich gehen wird. Die Akte hatte ich die Woche davor gelesen und bin dann mit in die Verhandlung. Ist eigentlich ganz spannend, weil man sitzt dann vorne quasi auch am Richtertisch daneben und kann sich das Ganze mit anschauen. Und nach der Verhandlung ist es dann typischerweise so, dass man natürlich erstmal die Akten von der nächsten Woche noch lesen muss. Ich habe auch von Referendaren gehört, die das ab und zu dann auch noch vor der Verhandlung direkt machen. Das heißt, die kommen dann ein bisschen früher und gucken sich die Akten direkt davor an. Bei mir war das so, dass man das für die Akten nächste Woche macht. Und dann kriegt man typischerweise auch eine Akte mitgegeben. Eine Akte mitgegeben heißt so viel wie, es kann jetzt die Akte sein von einem Fall, den man gerade verhandelt hat. Und darauf basierend muss man dann entweder ein Urteil schreiben, einen Beschluss, Prozesskostenhilfe beispielsweise, fällt mir jetzt als Beschluss gerade ein. Oder man schreibt auch ab und zu mal ein Gutachten. Also es kommt ganz drauf an, was der Richter einem so gibt, was er haben will, und auch so ein bisschen, was natürlich im Ausbildungsplan drinsteht. Das heißt, es ist schon vorgegeben, was man so alles in der Zivilstation machen soll. Also man soll eine gewisse Anzahl an Urteilen schreiben, man soll eine gewisse Anzahl an Beschlüssen schreiben und man soll auch eine gewisse Anzahl an, ich sag's jetzt mal, Gutachten schreiben und auch an der Dezernatsarbeit teilnehmen. Das ist so grundsätzlich das, was man in der Einzelausbildung macht. Je nachdem, was für einen Einzelausbilder man dann bekommt, spricht man dann vielleicht mit dem auch noch ein bisschen tiefer über die Thematiken, die man gerade verhandelt hat, vielleicht auch über die Bearbeitung, die man abgegeben hat. Das heißt, man gibt ja, ich sag mal, jetzt ein Urteil ab. Das hatte jetzt bei mir, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube so zwischen 5 und 8 Seiten so in einem Rahmen ist so alles mit dabei, was man so an Urteilslänge schreibt. Das kann bestimmt auch länger sein, das kann auch mal kürzer sein. Und im besten Falle bespricht der Einzelausbilder dann natürlich ausbildungsnah, examensrelevant, auch was man so falsch gemacht hat, was man richtig gemacht hat, worauf man mehr achten soll, was die Korrektoren so gerne sehen, was sie nicht so gerne sehen, welche Begrifflichkeiten, welche Formulierungen man vielleicht ändern sollte oder eben nicht. Das hat meine Ausbilderin, finde ich, ganz gut gemacht. Also die hat sich da auch die Zeit genommen, mit mir relativ lange über meine Bearbeitung zu sprechen und mir sozusagen, was ich besser machen kann. Und dann gibt es natürlich auch für jede Bearbeitung, die man abgibt, eine Note. Die fließt dann ins Stationszeugnis mit ein. Diese Noten sind typischerweise nicht unbedingt mit dem vergleichbar, was man im Examen bekommt. Also da ist so eine durchschnittliche Bearbeitung, ich weiß nicht, bei mir waren das jetzt so 12 Punkte. Aber das sind jetzt keine 12 Punkte, wie man sie aus einer Klausur kennt, sondern das ist eher so, okay, wenn du halt nicht komplett daneben liegst, wenn du nicht alles falsch gemacht hast, wenn du aber auch nicht so überdurchschnittliche Leistung abgegeben hast, dann ist es so im Rahmen von 12 Punkten. Wenn du halt eine sehr gute Leistung abgegeben hast, so das, was in der Klausur typischerweise so 12 Punkte geben würde, das ist dann in der Einzelausbildung eher so im Bereich 16 Punkte. Und wenn du eine sehr schlechte abgibst, ist es eher so im Bereich 7 Punkte. Also das ist eher so der Rahmen. Das liegt daran, dass die Einzelausbilder typischerweise kein Interesse daran haben, dir eine schlechte Note zu geben. Am Ende des Tages interessiert diese Note auch nicht wirklich irgendjemanden irgendwann. Also wenn du dich irgendwann bewirbst, ich sag mal, was weiß ich, in der Kanzlei, da wird sich keiner diese Stationszeugnisse angucken, keiner wird drüber sprechen, weil es einfach niemanden interessiert. Das könnte noch ein bisschen relevant werden, wenn du irgendwie in den Staatsdienst gehst. Da steht dann am Ende der Station auch im Zeugnis, ob du für das Richteramt, ja, für, ich weiß nicht, befähigt gehalten wirst oder eben nicht. Typischerweise steht das da positiv drin. Wenn man da jetzt mal irgendwie, was weiß ich, plötzlich mit 4 Punkten aus einer Station rausgeht, dann wird da schon mal das Land, wenn man sich dann später bewirbt, schon mal fragen, woran hat es eigentlich gelegen? Aber das ganz kurz, um das Ganze einzuschätzen, warum es so, ich sag mal in Anführungsstrichen, gute Noten sind, die man da bekommt.
Okay, also um das jetzt nochmal ein bisschen genauer zu fragen. Du hast also einen Tag AG und triffst dich dann nochmal 1 bis 2 Mal mit der Richterin und hast dann auch so eine Art Sitzungsdienst.
Genau, was heißt Sitzungsdienst? Also du gehst halt in die Sitzung mit ihr mit oder mit dem Richter und schaust dem Ganzen zu. Also du kannst natürlich nur begrenzt, also du kannst eigentlich gar nichts in der Verhandlung so grundsätzlich machen. Es gibt die Beweisaufnahme, die man als Referendar mal machen kann und auch machen soll einmal in der Station. Das, wie das Wort schon sagt, also man befragt dann entsprechend die Zeugen, die dort in diesem Verfahren angeboten sind, welches Verfahren, das wählt der Einzelausbilder aus, was da so für angemessen erachtet wird. Das heißt, es sollte kein Verfahren sein, was allzu komplex ist, weil man natürlich am Ende des Tages auch nur ein Referendar ist. Bei mir war es jetzt leider so, dass ich mit der Beweisaufnahme, also dazu bin ich leider nicht gekommen, weil sich das bei mir nicht ergeben hat. Die Verfahren meiner Richterin waren meistens entweder zu komplex oder haben sich einfach nicht dafür geeignet, dass man eine Beweisaufnahme macht. Das ist vielleicht ein bisschen schade jetzt so im Nachhinein. Währenddessen habe ich mich natürlich gefreut, dass ich da weniger Arbeit hatte und weniger machen musste. Aber eigentlich sollte man im Referendariat so auch allgemein, das gibt es auch dann nochmal in der Strafstation ähnlich, da können wir später auch noch zu eingehen, sollte man eigentlich alles mitnehmen, was man kann, egal wie aufregend es vielleicht wirkt oder wie sehr man da gar keine Lust eigentlich drauf hat. Das sind schon interessante Erfahrungen, die man da machen kann, die man mitnehmen kann und die man auch so, wenn man jetzt nicht unbedingt später in den Staatsdienst geht, eigentlich auch nie wieder so machen kann. Das heißt, so Sachen wie Beweisaufnahme oder auch Sitzungsvertretung, da können wir später noch drauf eingehen in der Strafstation, das würde ich auf jeden Fall immer mitmachen, wenn es geht.
Okay. Was hat dir denn am besten gefallen von allem in der Zivilstation? Das ist eine ganz offene Frage. Also so rein emotional, was war das Beste daran?
Also ich bin sehr, sehr happy darüber, dass ich so eine gute Ausbilderin hatte, Einzelausbilderin. Also ich bin, also das Beste an der Ausbildung war eigentlich meine Richterin, muss ich sagen, weil die sich wirklich sehr, sehr viel Zeit für mich genommen hat und auch sehr, sehr viel, also sie hat mir das Gefühl gegeben, dass sie auch weiß, von was sie spricht, wenn sie mir die Bearbeitung oder die Urteile beispielsweise, die ich geschrieben habe, zurückgibt und sagt, guck mal, an der Stelle musst du im Examen darauf achten, dass du das und das anders machst. Was ich persönlich jetzt nicht so geil fand, war die AG, weil man da so ein bisschen das Gefühl hat, der Richter sitzt da so ein bisschen seine Zeit ab und man kann auch nur begrenzt in AG was lernen. Also es ist halt nur einmal die Woche, es sind auch nur 4 Stunden die Woche. Der examensrelevante Stoff im Zivilrecht innerhalb von 4 Monaten minus die 2 Wochen oder beziehungsweise plus die 2 Wochen Einführungsveranstaltung in einer einwöchigen AG jemanden beizubringen, ist schwierig. Dadurch bleibt das alles sehr oberflächlich und man muss sich auch eigentlich privat noch mit der Thematik auseinandersetzen, was man natürlich in der Zivilstation eher weniger macht, weil man da noch so ein bisschen am Anfang steht, weil das Examen noch verhältnismäßig weit weg ist und weil man auch noch so ein bisschen vom ersten Examen, ich will jetzt nicht sagen ausgebrannt ist, aber einfach nicht so die Lust hat, noch zu Hause sich hinzusetzen und zu lernen. Und deshalb muss ich sagen, so rückblickend betrachtet, so die AG war so, ist eher so schlecht in Erinnerung geblieben, aber die Einzelausbildung ist eigentlich sehr positiv in Erinnerung geblieben.
Okay. Was hat dir denn, oder was war denn am stressigsten von allem?
Die Akten zu lesen und zu sortieren im Kopf. Also gerade am Anfang wird man natürlich ein bisschen erschlagen. Gerade wenn man, wie ich, am Landgericht ist, sind die Akten ein bisschen dicker. Also da, ich weiß nicht, ob jeder sich vorstellen kann, was so eine Akte ist. Also die sind ja diese gelben Aktenheftchen, ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben kann. Und die sind schon, die können schon relativ dick werden und da gibt es da manchmal auch mehrere Bände von. Also da hat man manchmal schon so einen Turm vor sich stehen, der dann auch irgendwie mal so einen halben Meter hoch ist auf dem Tisch oder so. Und sich da erstmal reinzufuchsen und daraus einen Tatbestand zu schreiben, das kann schon sehr anstrengend sein. Gerade zu Beginn, wie gesagt, wenn es jetzt um Thematiken wie Masseverfahren, also ich musste ein paar Akten zu Masseverfahren bearbeiten, das kann dann schon sehr erschlagen, was vor allem, ich sag mal, die Großkanzleien auch teilweise an Schriftsätzen da einfließen lassen. Da gewöhnt man sich irgendwann dran und man kriegt auch irgendwann so ein bisschen Blick für das Wesentliche und darum geht es ja auch im Endeffekt, dass man gerade diesen Blick so ein bisschen schärft. Aber ich sag mal, im Referendariat in der ersten Station am Landgericht so richtig fette Akten und daraus einen Tatbestand schreiben, das kann schon sehr anstrengend sein.
Ich denke mal, daran wächst man aber trotzdem, ne?
Auf jeden Fall. Und umso schöner ist es dann, als ich dann in der Strafstation zum Amtsgericht kam und die Akten ungefähr einen Finger breit hoch sind.
Ja, da sprichst du schon das richtige Thema an. Und zwar, wie war denn die Strafstation? Wir müssen jetzt von der Unterteilung jetzt nicht so mega ausführlich sein, aber so grundsätzlich ist es ähnlich wie in der Zivilstation?
Ja, ähnlich auf jeden Fall. Es ist natürlich ein anderes Rechtsgebiet, muss man so sehen. Man kriegt auch einen anderen AG-Leiter, man kriegt eine andere Einzelausbilderin bzw. Einzelausbilder. Ich hatte als Einzelausbilderin jetzt wieder eine Richterin am Amtsgericht. Viele kriegen einen Staatsanwalt, also die gehen zur Staatsanwaltschaft, weil das einfach die typische Ausbildungsstelle ist, die man in der Strafstation so hat. Bei mir war das jetzt so, dass man Wünsche angeben konnte in der Zivilstation, wo man gerne in der Strafstation hin möchte. Und bei mir hat sich das einfach so ergeben, dass das Amtsgericht vom Wohnort her ein bisschen näher war als die Staatsanwaltschaft. Das war tatsächlich der Hauptgrund, warum ich den Wunsch angegeben habe, dort zum Amtsgericht zu gehen. Jetzt im Nachhinein bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass ich zum Amtsgericht gegangen bin, wobei das hat verschiedene Gründe. Also man kann damit anfangen, dass die Akten jetzt im Vergleich zur Zivilstation weitaus dünner waren. Dadurch war das ein bisschen angenehmer und man war auch schon viel trainierter daran, die Akten durchzugehen. Man konnte die Urteile viel schneller schreiben, man konnte es viel besser bearbeiten. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite war meine Richterin früher Staatsanwältin. Das heißt, die hat mir auch ab und zu Arbeit mitgegeben, die man so auch bei der Staatsanwaltschaft mitbekommen. Das heißt, sowas wie Anklageschreiben beispielsweise. Und dadurch hatte ich so ein bisschen das Beste von beiden Ausbildungsstellen und konnte eigentlich am meisten lernen. Und dadurch bin ich auch eigentlich ganz happy damit, dass ich zum Amtsgericht gegangen bin. Was man noch dazu sagen muss, ist, es gibt dann die sogenannte Sitzungsvertretung in der Strafstation. Das heißt, man muss die Rolle eines Staatsanwalts in der Hauptverhandlung übernehmen. Das ist sehr aufregend. Das ist aber vor allem dann anstrengend, wenn man noch bei der Staatsanwaltschaft so in der Einzelausbildung ist, weil es typischerweise ein bisschen mehr Arbeit ist, beziehungsweise man muss öfter zur Staatsanwaltschaft gehen, als jetzt unbedingt beim Gericht, gerade beim Amtsgericht. Also ich musste da wieder nur einmal die Woche hingehen. Ich musste meistens so ein Urteil pro Woche bearbeiten und das war schon vom Arbeitsaufwand ganz angenehm und da kam auch die Sitzungsvertretung kam mir jetzt nicht vor wie so etwas, was ich kaum zeitlich schaffen kann, sondern es war eigentlich relativ angenehm, das Ganze zu meistern.
Und die Sitzungsvertretung, wir hatten ja schon mal privat drüber geredet, hast mir so eine Anekdote gegeben, wo du die beiden Hände so auf den Tisch gelegt hast, mächtig, und so gesagt, irgendwie vorgelesen hast, beziehungsweise so vorgeschlagen hast, den Angeklagten mit 1,5 Jahren Haft oder so auf Bewährung zu verurteilen.
Ja, also das ist das Schlussplädoyer, was man halten muss in der Sitzungsvertretung. Das ist so auch mit das Spannendste an dem Ganzen. Also Sitzungsvertretung muss man sich so vorstellen, man wird meistens so eine Woche vor der Hauptverhandlung, kriegt man irgendwie mit, dass man halt die Sitzungsvertretung in der Hauptverhandlung machen muss. Bei uns war das per E-Mail. Da kriegt man einen Staatsanwalt zugeteilt, der einem meistens die entsprechende Handakte gibt und auch so ein bisschen hilft dabei, sich auf die Hauptverhandlung vorzubereiten und auch für Fragen natürlich da offen steht. Ich bin dann damals, ich hatte auch wieder eine Staatsanwältin, ich bin dann zu ihr hin, eine Woche vorher war das, glaube ich, und sie hat mir dann die Handakte gegeben und hat mir erstmal gesagt, jo, lesen Sie sich erstmal die Akte zu Hause in Ruhe durch, überlegen Sie sich mal übers Wochenende, was sie so machen würden, also was sie so vorschlagen würden an Anträgen, wie sie das ganze Verfahren so einschätzen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, also das war dann 3 Tage vor der Verhandlung und da sprechen wir das Ganze dann durch und dann können sie mir auch natürlich Fragen stellen. Das war so ein bisschen der Start von dem Ganzen. Dann habe ich mir die Akte mit nach Hause genommen, habe mir das Ganze angeguckt. Also da ging es um eine gefährliche Körperverletzung. Ich kann jetzt natürlich auch nicht zu viel da jetzt sagen. Beziehungsweise es waren zwei Verhandlungen, aber konzentrieren wir uns jetzt einfach mal auf die eine größere Verhandlung. Gefährliche Körperverletzung, da guckt man sich dann natürlich erstmal die Akte an. Dazu gehört natürlich als erstes die ganzen Polizeiermittlungsberichte, die Vermerke von einem Polizeibeamten und im weiteren Verlauf natürlich auch die Anklageschrift, die auch das ist, was man dann am Anfang der Verhandlung oder das Erste, was man in der Verhandlung macht, ist diese Anklageschrift vorzulesen. Das ist relativ simpel eigentlich, weil man muss einfach nur was vorlesen, was schon runtergeschrieben ist, was eine andere Person oder irgendein anderer Staatsanwalt halt geschrieben hat. Es ist aber natürlich ein bisschen aufregend, weil man das erste Mal im Gerichtssaal etwas wirklich machen muss. Also man sitzt dort, wo der Staatsanwalt typischerweise sitzt. Das heißt, wenn du vom Richterplatz aus guckst, ist es rechts, der Angeklagte sitzt links. Dann stehst du auf und liest die Anklage vor. Also wirklich nichts Besonderes, aber das hilft schon mal so ein bisschen, weil man so ein bisschen lockerer wird in seiner ganzen Rolle, dort frei zu sprechen. Und dann, ja, muss man halt diese Anklageschrift vorlesen. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück auf diese Aktenvorbereitung, die ich gemacht habe. Dann habe ich mir mal überlegt, nachdem ich mir das Ganze durchgelesen hatte, was kann man denn so beantragen, was ist sinnvoll. Dazu überlegt man sich, okay, ist der Täter vorbestraft? Wie schwer ist jetzt die Brutalität, mit der er vorgegangen ist? Also was für Voraussetzungen liegen einfach vor? Also die Strafzumessung am Ende des Tages kann man sich an der Stelle kurz überlegen. Und genau, ich bin dann damals, glaube ich, ich habe mir erst ein Jahr auf Bewährung überlegt und am Ende des Tages kam dann irgendwie 1,5 Jahre raus, die ich mir dann doch überlegt hatte auf Bewährung, weil ich es einfach ein bisschen brutal fand, wie er es gemacht hat, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich dann zur Staatsanwältin mit der Akte und mit meinen Überlegungen, habe ihr dann auch kurz diese Akte präsentiert, also den Tatbestand aus dem Kopf so ein bisschen aufgesagt, damit sie auch wieder in der Thematik drin ist und damit sie auch so ein bisschen sieht, okay, ich habe mich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt. Und dann haben wir einfach so ein bisschen durchgesprochen. Also ich habe ihr dann gesagt, was ich beantragen würde. Sie hat mir dazu gesagt, was sie davon hält, fand sie gut damals. Und dann hat sie mir noch so ein paar Tipps für die Hauptverhandlung mitgegeben. Das Wesentliche kannte ich natürlich schon, weil ich bei einer Richterin war in der Einzelausbildung. Das heißt, ich saß immer am Richtertisch und habe immer gesehen, okay, was macht der Staatsanwalt wann? Wann muss er die Anklageschrift vorlesen? Wann muss er das Schlussplädoyer halten? Was für Fragen stellt er typischerweise? Dann kam der Verhandlungstag. Dann ja, sitzt du da vorne, dann liest du deine Anklageschrift vor. Musst daran denken, weil da steht nicht Angeklagter, da steht der Beschuldigte. Das heißt, du musst, oder steht Angeschuldigter? Ich weiß gerade gar nicht, guck mal so viel dazu. Auf jeden Fall musst du daran denken, Angeklagter vorzulesen. Und dann geht es auch danach meistens schon in die Beweiswürdigung. In die Beweiswürdigung heißt so viel wie, der Richter stellt erst Fragen, dann kann der Staatsanwalt Fragen stellen und dann kann auch nochmal der Verteidiger Fragen stellen. Entweder bei Zeugen oder halt, wenn der Angeklagte sich am Anfang in die Sache einlässt. Genau, dann musst du natürlich die ganze Zeit mitschreiben. Das heißt, du musst dir überlegen, ist die Anklage am Ende der Verhandlungen, so wie sie am Anfang stand, immer noch sinnvoll? Das heißt, ist das, was du eigentlich anklagst, auch hat sich das so ergeben aus der Hauptverhandlung? Das heißt, was haben so die Zeugen gesagt? Was hat der Angeklagte gesagt? Wie ist einfach die gesamte Beweissituation? Und das ist auch das, worauf es in Strafverfahren in der Praxis natürlich am meisten auch ankommt, sind die Beweisfragen. Und dann überlegst du dir, da hast du auch gar nicht mal so viel Zeit für, weil meistens ist direkt nach der Beweisaufnahme, musst du auch dann das Schlussplädoyer halten. Je nachdem, wie umfangreich es ist, kannst du um eine kurze Unterbrechung beten. Ich habe das damals nicht gemacht, weil es hat sich in Grenzen gehalten. Ja, da musst du halt so ein bisschen begründen, entweder, dass sich der Sachverhalt, wie er in der Anklage steht, so ergeben hat aus der Hauptverhandlung oder vielleicht nicht ergeben hat oder anders ergeben hat. Das musst du ein bisschen, ja, musst du eine freie Beweiswürdigung eigentlich machen und dann am Ende musst du deinen Antrag stellen, genau. Und dann, nachdem du den Antrag gestellt hast, setze dich wieder hin, dann kann der Verteidiger noch sein Schlussplädoyer halten, dann zieht sich der Richter zurück zur Urteilsfindung, kommt dann wieder raus und verliest dann das Urteil. Das Ganze musst du dann natürlich dann mitschreiben und musst du auch deinem Staatsanwalt dann wieder mitgeben, was sich so aus der Hauptverhandlung ergeben hat. So, das war jetzt ein sehr langer Monolog zur Sitzungsvertretung. Ich glaube, das ist aber so im Wesentlichen das, worum es da drin geht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Es ist auch sehr spannend, wie ich fand. Und ich fand es mega cool. Also ich war am Anfang so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Also so, es ist halt so ein bisschen Lampenfieber kriegt man dann natürlich auch. Aber man darf natürlich bei der ganzen Sache nicht vergessen, man trifft da keine Entscheidung, sondern der Richter trifft ja am Ende des Tages die Entscheidung. Du stellst ja nur Anträge. Und ja, es hat aber mega Spaß gemacht am Ende des Tages.
Okay, das heißt, die Strafstation ist jetzt auch beendet bei dir oder fast beendet?
Ja, nächste Woche theoretisch noch, aber ich habe da Urlaub. Also ich habe jetzt schon diese Woche Urlaub. Aus Gründen, weil ich in der Verwaltungsstation dann weggehe.
Ach so, okay. Ja gut, bevor wir dann nochmal darauf eingehen, wohin du denn gehst, würde ich gerne noch fragen, wie war es nebenbei zu arbeiten? Und ich meine, wir sind ja auch noch selbstständig und so. Wie war es nebenbei zu arbeiten, die 2 Tage oder wie viel hast du gemacht?
Ja, also ich habe ja schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, vor dem Referendariat in der Kanzlei noch gearbeitet und habe diese Arbeit dann ins Referendariat mitgenommen. Also das ist so die typische Regelung, ich sag mal, wie es in dieser Kanzleiwelt so gibt, ist, dass man 1,5 Tage neben dem Referendariat noch arbeiten kann in so einer Nebentätigkeit, quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter, nur halt in Nebentätigkeit. Das geht auch insoweit, also in Hessen ist es so ein bisschen notenabhängig, wie viele Stunden du pro Monat arbeiten darfst, von dem Land Hessen aus gesehen. Also ich glaube aber bis 7,4, also 7,4 ist irgendwie das Maximum und alles drüber darfst du halt irgendwie 50 Stunden pro Monat nebenbei arbeiten. Das ist natürlich so ein bisschen eine formale Voraussetzung, die nicht unbedingt jeder einhält. Weil ich meine, was im Arbeitsvertrag steht und was man dann faktisch arbeitet, sind natürlich 2 verschiedene Sachen. Aber grundsätzlich war das bei mir auch so, 1,5 bis eigentlich 2 Tage faktisch gesehen, die Woche, die ich da gearbeitet habe, noch nebenbei. Und das ging eigentlich gut. Also das ging in der Zivilstation tatsächlich schlechter als in der Strafstation, weil ich in der Zivilstation einfach viel dickere Akten hatte, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt, ein bisschen länger gebraucht habe, um die Urteile zu schreiben, um die Akten zu bearbeiten. Da habe ich mir typischerweise so 2 volle Tage schon Zeit genommen, um die Akten zu bearbeiten. Volle Tage heißt es natürlich nicht von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, sondern eher dann so, keine Ahnung, von 10 bis 16 Uhr oder so mit Pause dazwischen oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber das ist so das, was ich in der Zivilstation dafür gebraucht habe, wenn dann 2 Tage für die Akten draufgehen. Du musst noch einmal die Woche zur AG, dann vielleicht nach der AG noch ein bisschen nacharbeiten, was du in der AG gemacht hast. Dann hast du noch einmal die Woche, die du zum Gericht musst. Das sind schon 4 Tage. Wenn du dann noch 2 Tage arbeitest, merkst du schon, wir sind ganz schnell schon bei 6 Tagen, die du halt beschäftigt bist und hast dann nur noch einen Tag Freizeit. Ja, das ging schon bei mir. Also ich habe da jetzt generell auch weniger Probleme mit. Aber ich glaube, das war schon so die Grenze von dem, was man eigentlich machen sollte, damit man sich auch so ein bisschen noch aufs Referendariat konzentrieren kann. Das darf man ja auch bei dem Ganzen nicht vergessen. Also es ist ja eigentlich als Ausbildung gedacht und man bereitet sich mit der Zivilstation dann auch schon auf das Examen vor und sollte das auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen, wie wichtig das ist. In der Strafstation ging das Ganze dann weitaus besser, weil ich habe nicht mehr einen Tag gebraucht für die Urteils. Also für ein Urteil habe ich vielleicht, keine Ahnung, 3 Stunden am Ende gebraucht, weil ich auch die Akte nicht in dem Umfang lesen musste, wie es halt in der Zivilstation war, sondern ich kam halt aus der Hauptverhandlung raus. Ich wusste, um was es in der Hauptverhandlung ging. Ich habe die Beweiswürdigung die Beweisaufnahme mitbekommen. Ich habe mitgeschrieben während der Verhandlung und darauf basierend habe ich dann das Urteil geschrieben. Und ich sag mal, meistens haben die so einen Umfang von 5 Seiten gehabt. Das Rubrum, ja, das muss man einfach nur einfüllen und dann ist im Strafrecht sowieso generell viel mehr formal gleich zwischen unterschiedlichen Urteilen, weshalb ich finde, das konnte man zeitlich weitaus besser lösen und dadurch war diese 2 Tage Arbeiten nebenbei auch gar kein Problem eigentlich. Also das ging wirklich in Ordnung, da war man auch dann mit, ich weiß nicht, 5 Tagen die Woche auf jeden Fall schon bedient oder 4,5 eher.
Okay, also hast du dann noch sonntags Pause gemacht oder hast den Tag off genommen?
Ja, also sonntags auf jeden Fall. Samstags habe ich dann meistens, das habe ich jetzt vergessen, noch ab und zu eine Klausur geschrieben. Das fängt ja dann auch irgendwann an. Also gerade, also Zivilstation sollte man, also macht es noch nicht so viel Sinn, eine Klausur zu schreiben, weil ganz ehrlich, du hast gerade mit der Zivilstation angefangen. Du hast noch nicht so wirklich Ahnung von den ganzen Thematiken. Du kannst sowieso nur Zivilrecht schreiben, weil Strafrechtklausuren kannst du vergessen in der Zivilstation. Und auch Öffrechtklausuren, du weißt ja überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert. Und in der Strafstation ist dann so das erste Mal, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt vielleicht so einen Klausurenkurs vom Gericht mit oder ich weiß nicht, ob du einen privaten Klausurenkurs da schon auch schon machen kannst. Ich hab mich jetzt an den Klausurenkurs vom Gericht gehalten und habe dann ab und zu da auch noch an einem Samstag oder so eine Klausur geschrieben oder an einem Freitag. Genau, also das kommt noch dazu, aber das ist ja auch eher so freiwillig an der einen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es auch einem so ein bisschen gutes Gefühl, wenn man eine Klausur geschrieben hat und es hinter sich hat, weil, ja, dieses, ich sag mal, dieses schlechte Gewissen, was man auch so ein bisschen aus dem Jurastudium kennt, und auch die Stoffmenge, die so vor einem liegt als Berg, die man dann fürs zweite Examen können muss. Das ist nicht anders jetzt im Referendariat als damals irgendwie im Rap oder was weiß ich auch schon vor dem Rap, vor der Examensvorbereitung. Es wird tendenziell eher noch mehr. Also deswegen ist schon so, dieses schlechte Gewissen wird auch so ein bisschen dadurch bedient, dass man dann auch so eine Klausur schreibt. Das schon, würde ich dann eher noch als was Gutes ansehen.
Also würdest du sagen, es ist mehr Stoff, den du dann noch extra dazu lernen musst, als bis zum ersten Examen? Natürlich brauchst du das Wissen vom ersten Examen auch, aber so der Berg, der vor einem liegt, ist der größer?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich, also würde ich pauschal so auf jeden Fall sagen. Das liegt einfach daran, wie du auch schon gesagt hast, dass also der Stoff aus dem ersten Examen, der muss sitzen, den musst du können. Den musst du in einem anderen Umfang, würde ich mal sagen, können, weil ich sag mal, auf diese Meinungsstreitigkeiten, die du da auch gelernt hast fürs erste Examen, auf die kommt es dann nicht mehr an, weil du hast einen Kommentar in der Klausur dabei, du musst nicht mehr wirklich Streits darstellen, du musst im Wesentlichen die Meinung vom BGH wiedergeben können und die steht dann im Kommentar drin. Das heißt, du musst dich eher so ein bisschen darin üben, mit einem Kommentar zu arbeiten. Das sollte man, finde ich, sowieso eigentlich viel mehr schon ins Studium mit einbauen, aber das scheint ja niemanden zu interessieren da, dass das so praxisrelevant ist eigentlich. Also arbeitet am Ende des Tages auch ein Anwalt, deswegen finde ich das schon sinnvoll, dass man das so machen kann. Aber zu diesem ganzen materiellen Recht, was man, wie gesagt, abrufen können muss, wenn man es jetzt nicht gerade im Kommentar nachlesen kann, ist einfach, da kommt dieses ganze Prozessrechtliche noch dazu. Und das Prozessrechtliche meine ich jetzt nicht das Prozessrecht, wie man es aus dem ersten Examen kennt, dass man da irgendwie seine, keine Ahnung, 3 Seiten Strafprozessrecht-Zusammenfassung hat, die man da irgendwie halb auswendig lernt und dann im Zweifel irgendwie einfach wiedergeben kann, sondern man muss einfach an ganz, ganz viele Konstellationen, gerade im Zivilrecht, denken können, die in einem Urteil beispielsweise so niedergeschrieben werden können. Ich weiß nicht, prozessuale Probleme, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die es auch im ersten Examen gibt, ist so das Versäumnisurteil. Das Versäumnisurteil lernt man ja fürs erste Examen auch, aber man muss einfach dann wissen, ja, wie tenoriere ich jetzt ein Versäumnisurteil, wie stelle ich das im Tatbestand dar, wie baue ich das dann in den Zulässigkeitsteil ein, was für Variationen gibt es da, und das ist nur ein winziges Problem, was ich jetzt gerade rausgepickt habe, die halt, oder das halt noch dazu kommt zu diesem ganzen Materiellen, was man halt fürs erste Examen können musste. Was noch zusätzlich obendrauf kommt, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Stoffmenge per se was zu tun, das ist eher, dass man weniger Zeit hat, also ich sag mal, Examensvorbereitung fürs erste Examen ist so typischerweise zwischen 1 und 1,5 Jahren, glaube ich, so der Schnitt. Und ja, ich sag mal, mein Examen im Ref schreibe ich, würde ich theoretisch in 1 Jahr schreiben. Warum ich das jetzt nicht in 1 Jahr schreibe, dazu können wir gleich noch sprechen. Und ich würde jetzt, sage ich mal, erst so wirklich anfangen mit der Examensvorbereitung. Und dazu kommt natürlich dann noch die Verwaltungsstation, wo man arbeiten muss, wo man die Einzelausbildung machen muss. Danach kommt die Anwaltsstation. Das heißt, man hat einfach viel mehr, was man noch nebenbei tun muss und kann sich nicht 5 Tage, 6 Tage die Woche hinsetzen und einfach nur stur lernen.
Okay. Ja, das hört sich auf jeden Fall alles schon mal gut an. ich hätte jetzt die Frage, du hast jetzt gerade schon so angeteasert, warum das jetzt nicht so ist, dass du theoretisch in 1 Jahr schreibst. Warum denn nicht? Was liegt denn jetzt vor dir? Was machst du jetzt?
Ja, ich habe die Möglichkeit wahrgenommen, in der Verwaltungsstation ins Ausland zu gehen. Du kennst mich, ich bin sehr auslandsaffin. Ich mag das sehr gerne, wenn man so die Möglichkeit hat, da irgendwie wegzugehen, das da auch zu machen. Ich habe die Möglichkeit jetzt genutzt über das Auswärtige Amt. Da kann man sich, ich glaube, schon vor dem, oder sollte man sich schon vor dem Referendariat drum kümmern, vor der Zivilstation, dass man sich da bewirbt, und dann hat man eventuell, wenn man angenommen wird, je nachdem, was halt frei ist, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Voraussetzungen da sind, kann man dann irgendwie in ein Generalkonsulat oder in eine Botschaft oder so im Ausland geschickt werden für 3 Monate. Und genau, das ist so das, was bei mir jetzt ansteht. Das heißt, ich werde übermorgen fliege ich und bin dann erstmal weg und habe dann einen Teil meiner Verwaltungsstation erstmal im Ausland.
Und einen anderen Teil in Deutschland noch?
Genau, ja. Also, um das nochmal kurz aufzugreifen, warum ich auch vorhin gesagt habe, ich schreibe jetzt nicht in 1 Jahr. Die Verwaltungsstation ist ja typischerweise 4 Monate lang. Jetzt ist es so, dass das Auswärtige Amt diese Verwaltungsstationsstellen für 3 Monate anbietet und man, ich weiß jetzt nicht, welches Gesetz das besagt, aber man muss auf jeden Fall noch 2 Monate Verwaltungsstation bei einer deutschen Behörde machen, das heißt in Deutschland bei einer Behörde. Das bedeutet aber konsequenterweise, wenn man 3 Monate plus 2 zusammenrechnet, ergibt das 5 Monate. 5 Monate ist mehr als 4 Monate, das heißt, man muss schon mal 1 Monat Sonderurlaub nehmen in der Verwaltungsstation im Ausland, damit man sozusagen auf 2 Monate faktisch Verwaltungsstation im Ausland kommt und 2 weitere Monate in der deutschen Behörde. Dann diesen 1 Monat dazwischen, den verbringt man ebenfalls da im Ausland, aber halt nicht, also im Sonderurlaub halt einfach.
Also musst du da jetzt nicht zur Botschaft oder zum Konsulat, wenn du diesen Monat frei hast?
Doch, das musst du auch. Also du bist 3 Monate beim Konsulat, arbeitest 3 Monate dort. Davon werden aber nur 2 für die Verwaltungsstation angerechnet. Und diesen 3. Monat hat man sozusagen Sonderurlaub vom Referendariat. Aber man arbeitet trotzdem noch weiter. Und das Problem jetzt hier in Hessen, ich weiß jetzt nicht, wie es woanders ist, ist, dass das Referendariat beginnt alle 2 Monate. Das heißt, alle 2 Monate beginnt eine neue AG. Und damit ich wieder in diesen Rhythmus zurückkomme, damit ich sozusagen in die AG komme, die 2 Monate nach mir angefangen hat, muss ich noch einen weiteren Monat Sonderurlaub nehmen, damit ich wieder in diesen 2-Monats-Zyklus sozusagen komme. Das ergibt dann das Ergebnis, dass man 3 Monate Auswärtiges Amt bzw. im Ausland halt hat, davon den 3. Monat im Sonderurlaub. Dann kann man den 4. Monat einen weiteren Monat Sonderurlaub oder muss man einen weiteren Monat Sonderurlaub nehmen und danach dann nochmal 2 Monate bei einer deutschen Behörde die Verwaltungsstation. Das bedeutet 6 Monate Verwaltungsstation statt nur 4 Monate. Und dadurch verschiebt sich natürlich dann auch das Examen um 2 Monate nach hinten, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde.
Ja, also ich finde sowieso, du bist ziemlich schnell jetzt. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, auch kein Problem. Dann bist du nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, trotzdem Anwalt.
Ja, wenn alles gut läuft, hoffentlich, ja.
Ganz schön schnell. Willst du sagen, wohin du gehst? Oder willst du das
anonymisiert haben? Nö, das kann ich gern sagen. Also, wir werden da bestimmt auch noch eine Folge zu machen. Ich gehe nach San Francisco, also in den USA. Und ja, genau da gehe ich hin.
Okay. San Francisco, ich weiß nicht, ich glaube, da steht die Golden Gate Bridge, ne?
Richtig.
Ansonsten, was gibt's da noch so?
Da gibt's erstmal die Westküste. Das heißt, man fliegt erstmal ein Stückchen dorthin. Das sind, glaube ich, 11,5 Stunden, die man da im Flieger sitzt. Das war schon mal einiges. Und ansonsten gibt's dort teure Wohnungen, aber auch natürlich eine schöne Küstengegend und ja, Silicon Valley direkt nebendran. Es gibt LA in 6 Stunden Autofahrtnähe, beziehungsweise ich glaube 50 Minuten mit dem Flugzeug. Und ansonsten, ja, San Francisco, einfach die Stadt. Da gibt es diese schönen Trams, die da draußen rumfahren, die fahren diese Berge hoch. Ich habe auch schon gesehen, dass mein Arbeitsweg dann so einen schönen, richtig fetten Berg hochgehen wird. Da freue ich mich auch schon drauf, da hochzulaufen. Und ja, genau, das gibt's da so.
Okay, und wie ist das da mit einer Wohnung? Wird die gestellt oder kriegt man da irgendwie die Chance, da irgendwas zu mieten oder muss man das selbst alles organisieren?
Nee, das muss man selbst alles organisieren.
So wie bei uns in Spanien also.
Genau, na gut, nicht ganz so, weil ich habe vom Generalkonsulat eine Liste bekommen mit Vorschlägen von Wohnungen. Ich weiß es nicht genau, ob die da jetzt irgendwie eine Abmachung haben oder nicht. Auf jeden Fall, aber Hilfe an sich hat man bis auf diese Liste an potenziellen Wohnungen, bei denen man sich bewerbt, eigentlich nicht bekommen. Ich habe aber tatsächlich dann am Ende des Tages auch eine dieser Wohnungen genommen. Insofern war das ja schon mal so ein bisschen Hilfe. Also man ist nicht ganz auf sich allein gestellt. Und es ist auch so, dass das Generalkonsulat natürlich auch gerne Fragen beantwortet im Zweifel, auch was Stadtteile angeht, was Kosten angeht und so. Und deswegen, ja, man ist nicht ganz auf sich alleine gestellt, aber man muss sich schon selbst darum kümmern. Und auch selbst bezahlen.
Okay. Man kriegt aber eine Vergütung da, oder?
Nee, also keine extra Vergütung. Man kriegt halt die Besoldung weiterhin vom Land Hessen für die 2 Monate. Danach ist ja dieser Monat Sonderurlaub, da arbeitet man dann sozusagen für lau. Und dann nochmal diesen weiteren Monat Sonderurlaub danach, da arbeitet man nicht, kriegt aber auch nichts. Und dann nochmal die 2 Monate danach, die man dann wieder in der Verwaltungsstation ist, da kriegt man dann wieder ganz normal weiter.
Okay.
Jetzt kommen wir mal. Ich weiß übrigens nicht, ob es Besoldung oder Bezüge heißt, by the way. Also
Beamte haben ja Besoldungsstufen.
Ja, wobei wir sind ja Beamte auf Widerruf. Aber ist auch egal, auf jeden Fall, ja.
Ja. Zuhörer können sich das vielleicht mal angucken und uns eine Mail schreiben oder auf Instagram. Okay, ich habe jetzt hier noch eine letzte Frage. Und dann haben wir auch ein rundes Ding hier. Dann haben wir gute 40 Minuten voll gemacht. Was willst du erlebt haben, wenn du zurück bist?
Was ist denn das jetzt für eine schwierige Frage am Ende noch? Was will ich erlebt haben, wenn ich zurück bin? Von San Francisco meinst du jetzt?
Ja.
Na, also, zunächst einmal will ich natürlich die Stadt kennenlernen, wie es ist, dort so zu leben. Ich war auch persönlich erst einmal in den USA und das auch nur eine Woche Urlaub in New York. So, sonst war ich eigentlich nie in den USA und kenne mich von daher auch überhaupt nicht dort aus. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was mich da so erwartet. Und ich will nicht nur die Stadt auch mal kennengelernt haben, ich will auch mal wissen, wie es ist, für das Generalkonsulat zu arbeiten. So blöd es klingt, ich finde das gar nicht so unspannend. Einfach mal so ein bisschen zu sehen, ja, was machen die denn da so? Wie ist denn da so der Arbeitsalltag? Und ja, ich glaube, das ist so das Wesentliche, was ich da so erleben will. Natürlich eine schöne Zeit haben insgesamt, meinen Horizont so ein bisschen erweitern, das finde ich persönlich immer ganz wichtig. Das habe ich auch in der Vergangenheit, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, immer gemerkt, dass wenn man sich mal was traut und sagt, ja, ich mache jetzt vielleicht ein Erasmus-Semester, ich mache jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich habe damals zwischen Schule und Studium habe ich dann auch nochmal so einen ganz kurzen Auslandsaufenthalt für eine Sprachschule gemacht. Und da ist man sich mit jedem Mal natürlich selbst sicherer, so in seiner Persönlichkeit und kommt da auch jedes Mal so ein bisschen verändert raus auf eine positive Art und Weise und ist so ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen aufgeschlossener, ein bisschen mehr ein Weltmensch und das halte ich persönlich für was Gutes.
Ja, wir hatten das ja auch in Spanien irgendwie, habe ich das Gefühl, dass wir beide da ein bisschen verändert wiedergekommen sind.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum man sowas überhaupt macht oder machen sollte, wie ich finde. Und es ist natürlich auch klar, also wenn du dein ganzes Leben in der gleichen Stadt verbringst, immer das gleiche machst, da wird sich auch nicht so viel ändern. Wenn du dich da mal traust, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken, dann wirst du auch eine ganz andere Perspektive auf manche Sachen bekommen. Und da hilft so ein Auslandsaufenthalt ungemein bei. Und deswegen wollte ich auch jetzt diese Chance nicht verpassen, das jetzt nochmal im Referendariat irgendwie zu machen. 3 Monate, ich meine, das ist jetzt keine 6 Monate, wie wir jetzt zum Beispiel in Valencia waren. Es ist aber auch nicht nur 1 Monat, sondern es ist eigentlich eine ganz, ganz angenehme Dauer, wie ich finde.
Okay, vielen Dank für das Interview. Was ich noch sagen muss, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich will jetzt nicht sagen, warum ich weg war die letzten 6 Folgen. Ich war halt ein bisschen krank, meine Stimme hört sich immer noch ein bisschen kränklich an, aber es wird jetzt besser und es werden noch ein paar Interviews kommen. Ich habe schon ein paar Gäste eingeladen und ja, mal schauen, wie das mit dem Podcast weiterläuft, wenn Simon im Urlaub ist. Vielleicht schaffen wir das trotzdem noch aufzunehmen.
Ich wollte gerade sagen, aber ganz kurz, Urlaub ist es nicht, ne? Also ich muss ja schon Vollzeit arbeiten. Also wollen wir ganz kurz anmerken. Nee, aber wir werden da natürlich auch eine gewisse, 9 Stunden Zeitunterschied haben, ne? Also es wird schon interessant, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall mein Mikrofon mitnehmen, ich werde auch meinen Schallschutz mitnehmen. Und dann werden wir, entweder du bist dann morgens um 9 und ich nehme um Mitternacht auf oder, oder andersrum. Wir kriegen das schon hin. Also, das wird schon.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.